Deutschlandfunk Kultur Interview.
Sie werden es mitbekommen haben. Aktuell wird viel über wirtschaftspolitische Alternativen diskutiert, vor allem nachdem sich der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation sozusagen als Sozialist geoutet hat. Kevin Kühnert hat unter anderem die Kollektivierung von Konzernen wie etwa BMW ins Gespräch gebracht. Wirtschaftspolitische Konzepte zu diskutieren, das war ihre Sache nicht. Die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher machte immer sehr deutlich, dass es dazu keine Alternativen gab. Heute vor 40 Jahren tritt Margaret Thatcher ihr Amt an und mit dieser Ära in Großbritannien hat sich intensiv beschäftigt Dominik Geppert. Er ist Professor für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität in Potsdam und Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze über diese Zeit und über die Auswirkungen bis heute. Guten Morgen, Herr Geppert.
Guten Morgen.
Bevor wir auf Thatcher und auf ihr Vermächtnis schauen, vielleicht ein Blick noch weiter zurück, den vielleicht auch Kevin Kühnert interessieren könnte. Lange vor Thatcher hat 1975 die Labour-Regierung den Automobilhersteller British Leyland verstaatlicht. Mit welchem Erfolg?
Ja, mit geringem Erfolg. Also die lagen damit in einem Trend in der britischen Nachkriegsgeschichte, wo unmittelbar nach dem Krieg schon große Bereiche der Schwerindustrie, der Transportwirtschaft, der Energiewirtschaft verstaatlicht worden waren und dann in der Tat in den 70er Jahren noch einmal eine Welle von Verstaatlichungen, die letztlich in sinkender Wettbewerbsfähigkeit und großen Schwierigkeiten dieser Staatskonzerne gemündet haben. Und wenn Sie gesagt haben, Thatcher steht für No Alternative, dann war das Ende der 70er Jahre ganz anders. Da war der Thatcher-Kurs war sozusagen die Alternative zu diesen großflächigen Verstaatlichungen.
Wie zentral war denn die Idee der Privatisierung von Anfang an für Ihre Wirtschaftspolitik?
Ich glaube, sozusagen ideologisch, weltanschaulich war das immer ein wichtiger Punkt für Thatcher und auch für breite Teile der Parteibasis der Konservativen, die gesagt haben, das Individuum, die Privatwirtschaft kann das besser als der Staat und wir müssen das perspektivisch ändern, dass der Staat für so große Teile und dann eben zunehmend unproduktive Teile der Wirtschaft zuständig ist. In der Praxis war die erste Thatcher-Regierung sehr vorsichtig. Da hat die Privatisierung in den Jahren 1979 bis 83 keine zentrale Rolle gespielt. Man hatte also genug zu tun mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, mit Streiks, mit steigender oder mit der Notwendigkeit, die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Es gab so ein paar ganz kleine erste Versuchsballons. Thomas Cook, das Reiseunternehmen, wurde privatisiert. Die Hafenverwaltung wurden privatisiert, aber das waren sozusagen ganz kleine Bereiche nur. Der erste größere Versuchsballon, und das ist sozusagen auch mit Blick auf die aktuelle deutsche Situation interessant, war ein Recht für Sozialwohnungsbewohner, ihre sozialen Mietwohnungen zu kaufen. Das war sozusagen der erste sehr populäre Zug in die Privatisierung und zwar eben dann nicht an große Miethaie, sondern an den einzelnen Mieter, der dann das Recht hatte, seine Sozialwohnung zu kaufen.
Das heißt, rigide Privatisierungspolitik muss nicht auf Kosten des gesellschaftlichen Friedens gehen, gerade umgekehrt bei dem Beispiel, was Sie zuletzt genannt haben?
Ja, ich würde sagen, bei der Privatisierung kommt es in der Tat sehr auf die Art und Weise an, wie sie geschieht und auch auf die Bereiche, die privatisiert werden. Der Verkauf der Sozialwohnungen ist, glaube ich, aus britischer Sicht überwiegend als großer Erfolg wahrgenommen worden, nicht zuletzt von den Leuten, die ihre zunächst gemieteten Sozialwohnungen eben kaufen konnten. Die Zahl der Mieter in Sozialwohnungen ist in Großbritannien von den Anfang der 80er Jahre zu heute, ich glaube von gut 30 auf so 7% zurückgegangen. Und das wird, glaube ich, nicht als großes Problem empfunden. British Telecom ist eine Erfolgsgeschichte aus den 80er Jahren, British Airways, Luftfahrt sicherlich auch. Andere Bereiche sind sehr, sehr viel schwieriger. Also die Bahnprivatisierung ist nicht nur in Deutschland eine haarige Sache, sondern auch und gerade in Großbritannien ein Problem gewesen. Also natürliche Monopole, auch Gas, Wasser, das war dann in den 1990er Jahren sehr viel schwieriger. Also ich würde sagen, es kommt auf den Bereich an und es kommt auf die Art und Weise an, wie man es macht. Wichtig ist die Kombination von Privatisierung und Wettbewerb. Und da, wo das funktioniert, ist es im Großen segensreich. Und da, wo es nicht funktioniert, kommen dann die Probleme.
Inwieweit arbeitet sich denn der aktuelle Labour-Vorsitzende Corbyn nach wie vor an Thatcher ab, wenn er immer wieder eine mögliche Verstaatlichung von Schlüsselgewerben wie eben Strom- und Wasserversorgung thematisiert?
Ja, also Corbyn ist ein Phänomen insofern, als das, glaube ich, wirklich jemand ist, der in die Vor-Thatcher-Zeit zurück möchte. Also dem geht es tatsächlich darum, große Teile des Thatcher-Erbes rückgängig zu machen. Der steckt sozusagen in der Zeitschleife auf eine Weise fest. Man muss ja sehen, dass die Thatcher-Regierung da in Großbritannien etwas angestoßen hat, was dann die Folgeregierungen fortgesetzt haben und zum Teil noch radikalisiert haben. Also die Privatisierungspolitik ist dann von Major fortgesetzt worden. Wie gesagt, die Bahnprivatisierung fällt in die Regierungszeit Major. Die Flugkontrolle ist von der Regierung Blair, also einer Labour-Regierung, privatisiert worden. Royal Mail, also das verbleibende Post, ist von Cameron privatisiert worden. Es gibt also eine Kontinuität bis in die Gegenwart hinein und die will Corbyn brechen, in der Tat.
Wenn Sie anfangs sagen, vor 40 Jahren ist Thatcher die Alternative gewesen, fehlt es dann nicht heute tatsächlich an Alternativen? Der Chavismus in Venezuela ist ja schon lange nicht mehr das Erfolgsmodell, als dass er den Menschen verkauft wird.
Also jetzt neutral gesprochen glaube ich, dass der Slogan keine Alternative auf Deutsch wie auf Englisch no alternative politisch schlecht ist. Es ist falsch, es gibt immer Alternativen. Die Frage ist, was die Kosten der Alternativen sind. Und Politik sollte dazu dienen, dem Bürger, dem Wähler Alternativen zu bieten. Und dann wird man schauen, sozusagen, wie der Wähler das annimmt und auch, wenn er es angenommen hat, wie der Erfolg dieser Politik ist. Also das heißt, ich finde, zunächst einmal auch mit Blick auf die Stabilität eines politischen Systems es nicht verkehrt, wenn es konkurrierende Lösungsmodelle, Vorschläge, Alternativen gibt. Und wenn die eine links ist und die andere rechts ist, dann hat der Wähler, oder eher links und eher rechts, dann hat der Wähler eine Chance, sich zu entscheiden. Ich bezweifle, dass weitgreifende Verstaatlichungen in Deutschland sehr populär sein werden. Ich glaube auch nicht, dass sie sehr wirkungsvoll sein werden. Und die ersten Reaktionen auf diese Vorschläge zeigen, dass ja auch das selbst, also oder gerade die Belegschaft von BMW da enorme Zweifel hat, ob das eine gute Idee ist. Aber dass sozusagen Politik in Alternativen zu denken hat, das finde ich zunächst einmal richtig und vernünftig.
40 Jahre nach Margaret Thatcher, Expertise dazu von Historiker Dominik Gebhardt. Ich habe Ihnen herzlich zu danken für dieses Studio 9 Gespräch.
Ich bedanke mich.